Die Journalistin und Autorin Annabel Hirsch ist zu Gast im Podcast Die Leserinnen mit ihrem Buch Die Dinge, eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten und mit ihrem zweiten Buch Der Teller. Und jetzt kommt direkt die gute Nachricht. Du kannst ein Exemplar von Der Teller gewinnen. Alles, was du machen musst, findest du in den Shownotes. Und alle Steady-AbonnentInnen landen automatisch im Lostopf. Vielleicht wäre das was, was du dir zu Weihnachten schenken könntest. Ich freue mich über jede und jeden Einzelnen, der diesen Podcast unterstützen möchte. Danke schon jetzt. Die Leserinnen, der Podcast über feministische Bücher mit Christina Häusler. Heute habe ich eine ganz besondere Gästin hier im Podcast, denn ihr Buch Die Dinge, eine Geschichte der Frauen in 100 Objekten war letztes Jahr so ziemlich genau um diese Zeit unser absolutes Geschenk-Highlight, wenn man ein feministisches Buch verschenken möchte. Und jetzt sitzt sie hier und ich kann mein Glück kaum fassen. Hallo Annabel Hirsch.
Hallo.
Ich muss dazu sagen, du gehörst auch zu meinen Brain Crushes. Also wenn ich Menschen, vor allem Frauen bewundere, die sammle ich inzwischen für ihr Gehirn und für die tollen Dinge, die sie tun, dann stehst du auf jeden Fall mit in meiner Liste. Das sollte ich aber jetzt nicht irgendwie aus der Bahn werfen.
Freut mich sehr, ich fühle mich geehrt.
Ich habe deine beiden Bücher gelesen, Die Dinge, und dann kam kurz danach, ist es richtig, noch Der Teller. Der Teller, da geht's, das ist eine Reihe im Residenzverlag, da geht's um die Dinge des Lebens. Und du hast dir einen Essensgegenstand ausgesucht oder wurde der dir zugeteilt?
Ich habe mir den tatsächlich ausgesucht. Also der Residenzverlag hat diese, wie ich finde, sehr schöne Reihe. Und die haben mich dann gefragt, die mochten eben die Dinge sehr gerne, also das dickere Buch. Und haben mich gefragt, ob ich ein Objekt aus der Sammlung rausnehmen will und quasi ein ganzes kleines Buch darüber schreiben möchte. Und ich hatte dann tatsächlich in Die Dinge ist der Teller von Virginia Woolfs Schwester, von Vanessa Bell aus dem Famous Women's Dinner Service, heißt es, aus den 30er Jahren. Und das fand ich ganz toll. Und ich hatte aber eben auch noch einen anderen Teller, den ich eigentlich total gerne benutzen wollte, der jetzt in dem Tellerbuch drin ist. Und fand eben das Thema Frauen und Essen wahnsinnig spannend. Und genau, habe mir den Teller ausgesucht als Objekt.
Großartig, weil ich finde es so schön charmant, wie du dann in das Buch eigentlich so feministische Gedanken reinschwemmst, unauffällig, um an einer Stelle auch zu sagen, oh, vielleicht wollte jetzt auch noch jemand was zur Geschichte des Tellers wissen. Na gut, so ganz kurz mal umrissen. Das fand ich sehr charmant, denn die Leserschaft hat vielleicht was anderes erwartet auf den ersten Blick, weil ich glaube, die anderen Bücher, da gibt es zum Beispiel Der Hut, da geht es wahrscheinlich so um Wohlfühlen mit dem Hut, Statushut und Geschichte des Huts und so. Und da hast du dich ja so ein bisschen hinweggesetzt.
Ja, ein bisschen. Also ich hatte das denen natürlich schon gesagt, aber es war jetzt nicht so, dass ich, dass die Lektorin davon überrascht war. Aber tatsächlich, ich glaube, es gibt auch bei Amazon gibt es einen Kommentar von, ich glaube, einem Leser, der meinte, es ist ja wirklich total, also genau, man wird so getäuscht von dem, was da draufsteht und von dem, was drin ist. Und das Fahrrad sei ja viel besser, weil da geht es wirklich um das Fahrrad. Und bei mir ist es tatsächlich so, aber so ist es ja auch in dem anderen Buch auf eine Art, dass ich quasi einen Gegenstand nehme als eher Vorwand, könnte man fast sagen, um eben über ein Thema zu sprechen, das mich interessiert oder eine Geschichte zu erzählen. Und ich finde das aber eigentlich immer sehr schön, also dass man von diesem Objekt ausgeht, bringt, glaube ich, sehr viel fürs Erzählen, aber dass man sich dann davon eben auch wegbewegt und das jetzt keine kunsthistorische Analyse des Tellers ist, weil es wäre bestimmt auch sehr interessant. Gar nicht so einfach, muss man sagen, weil der Teller historisch gar nicht so gut abgedeckt ist, aber oder auch noch nicht so lange existiert, also genau. Genau, aber ich habe mich so ein bisschen hinweggesetzt über das Prinzip dieser Reihe, stimmt schon.
Aber das fand ich auch so charmant an die Dinge. Da sagst du ja, das sind 100 Objekte, aber ich finde, das ist ja auch glatt gelogen, weil es sind, glaube ich, noch mal sehr viel deutlich mehr Objekte drin beschrieben, weil, wie du es gerade schon gesagt hast, du nimmst dann ein Objekt und die sind ja wirklich absolut vielfältig, von Lippenstift bis zu die Rekamiere hier gerade blätter ich durch. Und kleine Figürchen, eine Wachsbüste, also ganz unterschiedliche Dinge, um dann in diesen kleinen Geschichten, die ja immer nur so 3 Seiten lang sind, aber eigentlich noch mal ganz viel anderes reinzuquetschen und auf so eine ganz leichtfüßige Art und Weise uns so einen wunderbaren geschichtlichen Rundumschlag eigentlich zu geben zu den Dingen, durch die du da den Einstieg gefunden hast, aber um dann halt noch schnell noch ganz viele andere Sachen zu erklären, die du offensichtlich dir angelesen und die du entdeckt hast.
Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Das hat, glaube ich, noch nie jemand gesagt, aber es stimmt natürlich. Also auf eine Art ist natürlich bei jedem Objekt sind noch mal ganz viele andere Sachen dabei und Referenzen und Filme und Bilder und so weiter. Weil ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass es echt ist also dass diese Objekte eigentlich wie so ein Spalt in der Wand funktionieren. Und wenn man da so reinlugt, dann öffnet sich eben so ein riesiger Raum und da steht natürlich ganz viel anderes Zeug drin rum. Und das war aber, also genau das, was mich daran eigentlich so fasziniert hat und was das, glaube ich, auch dann eben so schön oder interessant oder lebendig macht, dass dann noch andere Sachen dabei sind, weil man hätte natürlich, glaube ich, auch viel mehr sich auf die Objekte selbst konzentrieren können, was ich teilweise, glaube ich, auch mache, aber eben nicht so viel tatsächlich. Aber es wäre natürlich viel beschränkter gewesen.
Kannst du mal erzählen, wie es zu diesem großartigen Buch kam, das ich, wie gesagt, schon oft verschenkt habe selbst, das ich schon als letztes Jahr habe ich es zum absoluten Weihnachtshighlight erhoben und habe gesagt, also wenn ihr ein Buch sucht, das ihr verschenken wollt, nehmt dieses. Und es kam wirklich hier in dem eher kleinen 16.000 Menschenort, in dem ich lebe, zu lustigen Szenen, wie ich dann in der Vorweihnachtszeit das Buch noch einer Freundin schenken wollte und die Buchhändlerin meines Vertrauens dann meinte, ja, hier stehen noch 5 andere. Also 5 andere Exemplare von deinem Buch. Das war sehr lustig.
Ah, wie schön, perfekt. Es
Weil
kam
du bist Jahrgang 86, du bist Deutsch-Französin, du hast in München und in Paris studiert. Kunstgeschichte, gut, da ist vielleicht schon eine kleine Brücke hin zum Thema Theaterwissenschaften und Philosophie. Auch das könnte helfen, um so ein Buch zu schreiben. Und du arbeitest als Journalistin, aber auch als literarische Übersetzerin aus dem Französischen. Wie kommt man dann dazu, sich so man kann ja gar nicht sagen, in ein Thema reinzufressen, sondern wirklich in so eine Vielfalt, in so einen bunten Fächer von Dingen, sich
Ja.
selber dann so einen Rahmen setzen zu können. Ich nehme 100, 100 Objekte sollen es werden. Und dann aber dieses Megaprojekt anzugehen.
Also ehrlicherweise ist das Projekt in Zusammenarbeit mit meinem Verlag, mit Kann und Aber entstanden, also oder diese Rahmenidee eben, weil ich als Journalistin aus Paris, also ich habe eben damals noch in Paris gewohnt, aus Paris eigentlich komischerweise nicht wirklich bedacht, sondern es ist irgendwie so passiert, fast nur über Frauen geschrieben habe. Mein Mann hat sich immer lustig gemacht und hat immer gemeint, Annabelle liest nur noch Bücher von Frauen und über Frauen. Und komischerweise hat es irgendwie gestimmt und es war aber wirklich gar nicht geplant. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ich lese jetzt nur noch Frauen, sondern es ist irgendwie so entstanden. Und also eben in meiner journalistischen Arbeit, aber eigentlich auch so in meinem Privatleben. Und auch immer, wenn ich bin damals sehr viel gereist und habe gemerkt, dass ich irgendwie jedes Mal, wenn ich irgendwo hinreise und ein bisschen mehr Zeit verbringe, dass ich immer so eine Frau suche, also aus der Vergangenheit meistens, durch die ich irgendwie diesen Ort entdecke. Und da mich aber dann auch irgendwie immer sehr für Details interessiere, mehr als für die große Geschichte. So, das ist so der generelle Rahmen. Und dann habe ich gemerkt, dass in den letzten Jahren gab es ja immer mehr so Bücher, die 50 tollen Frauen der Geschichte, die 50 Künstlerinnen, die was weiß ich, was Cooles gemacht haben und die Bold Women und die Cool Women und die Powerful Women und dieses ganze Zeug. Und das ist auch fabelhaft. Aber ich dachte, was ist denn mit den ganzen anderen Frauen, die vielleicht einfach sehr normal waren? Und weder besonders powerful noch sonst irgendwas, sondern wie die meisten von uns eben mal dies, mal das waren und manchmal sehr mutig und manchmal eben auch gar nicht. Und wollte eben die Geschichte einfach nochmal so aufschreiben. Und genau, und dann kam eben mein Interesse an Details und an vermeintlichen Nebensächlichkeiten da so rein. Und daher kamen wir dann auf die Objekte natürlich auch angelehnt an Neil McGregor, die Geschichte der Welt in 100 Objekten, weil wir eben fanden, dass das sehr gut funktioniert. Und ich finde tatsächlich, dass es, also man könnte ja denken, dass es ein Korsett ist oder dass es eben die Arbeit erschwert. Aber tatsächlich gibt es eine wahnsinnige Freiheit, weil ich dadurch eben, glaube ich, so eine relativ eklektische Geschichte erzählen konnte. Weil sonst muss man natürlich irgendwie sagen, ich erzähle die Geschichte der Frauen entweder als Geschichte von Siegern oder von Verlierern. Also muss irgendeinen sehr klaren Standpunkt haben. Und ich habe das Gefühl, dass ich in dem Buch die Freiheit hatte, meinen Standpunkt immer wieder zu verändern oder immer wieder aus einer anderen Perspektive drauf zu gucken, weil ich eben auf sehr unterschiedliche Objekte, aus sehr unterschiedlichen Rahmen, könnte man sagen, oder Lebenssituationen gucke und dadurch eben so ein Fächer, wie du gesagt hast. Also eben so, die Idee war schon, dass es wirklich so ist, dass ich nicht sage, das ist die Geschichte der tollen Frauen, aber auch nicht die Geschichte der Frauen, die immer unterdrückt wurden, weil das eben auch nicht stimmt, meiner Meinung nach, sondern dass man eben sagt, das Leben der Frauen war schon immer, so wie eben auch heute, von sehr vielen Widersprüchen geprägt, von sehr vielen Schritten nach vorne und sehr vielen, vielen Schritten nach hinten und sehr vielen Kämpfen und Ungereimtheiten und so weiter. Und das darin eben, hoffe ich, so gut wie möglich auf jeden Fall fassen konnte.
Ich
Sehr
habe
lang.
ja, dein Buch war auch so ein Auslöser für mich, nochmal wirklich solche Bücher zu suchen, also wo die Geschichte der Welt eigentlich nochmal neu erzählt wird. Und kommen wir später auch nochmal drauf zurück, wen ich da ganz toll fand als Buch. Aber ich finde, in deinem Buch ist es tatsächlich gelungen, dass die Frauen der Geschichte auch keine Opfer sind, sondern auch dadurch, dass es Alltagsgegenstände sind, ist eigentlich einfach deren Leben im Mittelpunkt, was ich total schön finde. Und eben nicht, da wurden sie unterdrückt und da hatten sie keine Rechte, steht im Mittelpunkt, sondern einfach, wie waren ihre Leben? Und man wirft so einen Augenblick, wirft man sein Augenmerk auf diese Frauen in der Vergangenheit, was ich total toll finde. Und ich habe dann auch im Zuge meiner Bücher, die ich jetzt so gerne lese, wo ich das Gefühl habe, da wird die Welt neu erzählt und wir sehen irgendwie die Frauen, auf deren Schultern wir stehen, wenn man das immer so groß sagen möchte, dass es gar nicht so einfach ist. In Leonie Schölers Buch ist es ja auch so, dass sie sagt, es ist eigentlich relativ schwierig, weil so wenige Frauen eigentlich dann auch dokumentiert wurden oder wieder rausgelöscht wurden oder eben auch erst in der Neuzeit überhaupt recherchierbar sind und die ja auch in ihrem Buch einen ganz klaren Rahmen setzen musste, welchen Zeitraum bearbeite ich jetzt überhaupt, damit es überhaupt ein sinniges, gutes Buch gibt und wo ich mich wirklich an Frauen entlanghangeln kann, sozusagen. Aber wenn man natürlich wie dein Buch mit dem ersten Zeichen für menschliche, Moment, jetzt nicht durcheinander kommen. Das war das erste Zeichen von menschlicher Zivilisation,
Zivilisation.
sagst du. Ja, das ist meine Lieblings-Dinner-Table-Story übrigens of all
Ja,
times.
ja.
Und es kriegt jeden ehrlich immer für dieses Buch. denn, Spoiler, das ist die erste Geschichte, Leute, und das ist die erste Seite. Insofern nehme ich euch nicht so viel weg, aber das erste Zeichen für Zivilisation war.
Ein verheilter Oberschenkelknochen, laut Margaret Mead, muss man natürlich auch dazu sagen. Es ist jetzt nicht allgegenwärtig anerkannt als erstes Zeichen der Zivilisation. Aber soll ich kurz die Geschichte erzählen? Weil die ist
Sehr
wirklich
gerne.
schön. Und ich habe mich total gefreut, als ich die gefunden habe, weil es natürlich sehr schwierig ist, so ein Buch anzufangen. Also ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass ich irgendeinen Tontopf oder sowas nehmen muss. Und ich fand, die Geschichte war wirklich so ein, also für mich genialer Einstieg, weil es eigentlich genau das war, was ich machen wollte, sagen, also quasi. Und die Geschichte geht so: Margaret Mead, die eine sehr bekannte Anthropologin war, eine der ersten Frauen, wurde in den 60er Jahren in einer amerikanischen Uni gefragt, was ihr zufolge das erste Zeichen der menschlichen Zivilisation eben ist. Und man geht jetzt mal davon aus, dass diese Person vielleicht eher irgendwas wie eine Speerspitze oder also irgendwas zum Erobern oder eben einen Tontopf oder also irgendeine Erfindung des Menschen oder sowas in der Art erwartet hat. Und sie sagte eben ein verheilter Oberschenkelknochen und hat es begründet, indem sie meinte, dass ein Tier in der Natur natürlich, wenn sich das Bein bricht, überhaupt keine Chancen hat zu überleben, weil es wird entweder gefressen oder es verhungert oder verdurstet. Also alleine wird es einfach nicht klarkommen. Und dass die Tatsache, dass eben ein Mensch offensichtlich diesem Knochenfunden zufolge überleben konnte, bedeutet, dass jemand da war, um auf diese Person zu achten und sie zu umsorgen. Und dann meint sie eben, dass das, was uns als Spezies so stark macht und vielleicht auch, wenn man das so denken will, stärker als andere, ist, dass wir füreinander sorgen und nicht, dass wir Kriege machen und auch nicht, dass wir neue Territorien erobern. Dass das eben die Grundlage unserer Zivilisation ist. Und ich fand das eben sehr gut als Einstieg, weil, also weil es genau das ist, was ich mit dem Buch eigentlich erzählen wollte. Also, dass man, ich wollte auch nicht sagen, dass Kriege und Eroberung und so weiter nicht wichtig sind, weil das sind sie natürlich auch. Aber dass eben die Art und Weise, wie wir unsere Geschichte bisher erzählt haben, ist ja wirklich nur dem entlang. Also nur, da geht es nur um Gewalt, Stärke, andere klein machen, andere erdrücken, andere verscheuchen und so weiter. Und dass unsere Geschichte aber eben nicht nur daraus gemacht ist, sondern eben auch daraus, dass wir füreinander sorgen, dass wir Dinge, wie Frauen es sehr viel gemacht haben, jeden Tag wiederholen, dass es extrem langweilig vielleicht auch teilweise ist, aber dass eben diese Wiederholung, die ich glaube, Simone de Beauvoir als irgendwie so Sisyphos-Arbeit ausgezeichnet hat, aber dass es natürlich unser Leben ausmacht und auch die Basis ist für alles andere und ohne das würde es überhaupt keine Geschichte geben. Und ich fand das darum eben sehr gut, einfach um zu sagen, man kann die Geschichte aus zwei Seiten erzählen, man kann sie durch Stärke und Gewalt erzählen, man kann aber auch sagen, es gibt die Geschichte der Leute, die auf andere Leute aufgepasst haben und die ist ebenso wichtig und die hat auch eben immer existiert und es war auch keine Schattengeschichte, sondern es war eine im Alltag ebenso präsente und ebenso bedeutende Geschichte und die, glaube ich, eben auch. Und da denken wir, glaube ich, auch oft die Vergangenheit falsch, die in anderen Epochen teilweise auch so anerkannt wurden. Also diese Idee, dass Care-Arbeit irgendwie eine nebensächliche Arbeit ist, ist nicht unbedingt was, was immer so gesehen wurde. Und darum geht es ja auch. Also, dass wir irgendwie meinen, das sei schon immer so gewesen, dass man dachte, Frauen, weil es ja meistens doch immer noch Frauen sind, die sich um Kinder oder um alte Menschen kümmern, sind irgendwie irrelevant, dass es durchaus Zeiten und auch Orte gab, wo man das als extrem bedeutend und gesellschaftsfördernd anerkannt hat.
Ja, und ich finde aber gleichzeitig hat man total viel Demut, wenn man durch dein Buch liest, zum Beispiel auch, wenn man über die Suffragetten liest, und das ist ja auch eine Klammer zu beiden Büchern. Und das fand ich ein ganz spannendes Kapitel, einfach weil ich mich vielleicht auch mit dem Thema noch nicht so tief auseinandergesetzt hatte vorher. Und den Hungerstreiks, das ja die Suffragetten in Großbritannien war es, glaube ich, ne? Die haben auch so kleine Medaillen bekommen und diese Medaille ist auch eins der Dinge, weil die Frauenrechte erkämpfen wollten und die waren radikal. Also wenn man heute Klimakleber sieht, dann muss man eigentlich lachen. Und ich habe letztes Jahr eine Lesung veranstaltet. Quatsch, das war dieses Jahr. Ich habe dieses Jahr eine Lesung veranstaltet mit Theresa Bücker, mit einer ganz, ganz tollen Frau. Hallo Karin, falls du den Podcast hörst. Und Karin hat erzählt, wie sie gegen den Paragraph 218 auf die Straße gegangen sind und wie radikal das war. Und auch gesehen zu werden, wie radikal das war, dabei gesehen zu werden, dass man auf die Straße geht. Und belächelte dabei so leicht die Klimakleber. Aber wenn man nochmal sich überlegt, dass die Frauen wirklich randalierend und Steine werfend durch Straßen gingen und sich wirklich, also es darauf angelegt haben, ins Gefängnis zu kommen und wirklich laut waren und wirklich wild waren und wirklich wild entschlossen waren und dann das Hungern als Mittel und Weg entdeckt haben, wieder aus dem Gefängnis zu kommen, wenn man sie dann meistens entlassen hat, zumindest eine Zeit lang. Das bringt mich in so eine ganz demütige Haltung, dass ich einfach auch nochmal Frauenrechte und wie man so schön sagt, auf die Schultern, auf denen wir stehen, dass man nochmal viel mehr versteht, wie die große Klammer ist und dass auch die Dinge, die uns so selbstverständlich sind, wie zum Beispiel, dass wir wählen gehen können, jetzt im Februar, dass das eben nicht selbstverständlich ist und dass es eben auch noch gar nicht so lange selbstverständlich ist und dass wir Frauen auch noch ganz viele Dinge haben, die wir eigentlich erkämpfen müssen. Das finde ich wirklich großartig und das eben im Großen und im Kleinen erzählt. Also ich weiß nicht, wie man es schafft, so ein Buch zu schreiben. Ich bin auf jeden Fall tief beeindruckt.
Danke, das freut mich sehr. Ja, aber ich fand es eben wichtig, dass man es im Großen und im Kleinen erzählt. Also, dass man eben natürlich die sehr lauten Frauen, wie jetzt Emmeline Pankhurst und ihre Suffragetten, aber eben auch Details, weil ich glaube, also vielleicht ist das auch einfach eine persönliche Sache, aber ich finde, dass diese Erzählung, dass man dann irgendwie nur die, weißt du, nur die Starken, nur die Mutigen, nur die, die alles irgendwie aus allem sich rausreißen und alles zertrümmern und was ganz Neues anfangen und super revolutionär sind, das sind ja die meisten von uns nicht. Also die meisten von uns, wir haben ja auch irgendwie Angst oder so. Also wir sind ja nicht alle immer so mutig und so selbstbewusst und wissen ganz genau, was wir wollen und wo wir hinwollen. Und dass man eben auch erzählt, natürlich die Suffragetten, die aber natürlich ja auch eine Weile gebraucht haben, bis sie gehört wurden. Und diese Idee, dass man laut sein muss und radikal und randalieren, kam ja dann natürlich auch nach einer langen Zeit der Frauenrechtlerinnen in den USA und auch schon in Europa, die ganz nett mit ihren Plakaten durch die Gegend marschiert sind und einfach irgendwann gemerkt haben, das wird einfach nichts, weil man hört uns einfach nicht. Das war ja auch eben ein, sagen wir mal, Try-and-Error-Verfahren, das sich über Jahrzehnte hinweg so entwickelt hat. Und aber ich finde eben auch sehr wichtig zu sehen, Mut im kleinen Rahmen und Mut in kleinen Schritten. Und da gibt es eben ganz viele Beispiele von und die ich auch einfach super amüsant finde teilweise. Also es gibt diese eine Frau zum Beispiel in den USA, die ein Selbstporträt gemacht hat mit ihren Brüsten. Eine Miniaturmalerin und die das dann verschickt hat an einen Mann, dem sie sich quasi anbieten wollte. Und das war Anfang des 19. Jahrhunderts, also so wirklich, ja doch vor relativ langer Zeit. Und das ist natürlich keine große Aktion und ich glaube, die war auch nicht Feministin und am Ende waren ihr auch Frauenrechte vollkommen wurscht. Aber ich finde, dass eben auch solche kleinen Gesten ja auch zeigen, also wie cool Frauen halt auch immer waren und auch immer einzeln und nicht nur in diesen Gruppen, sondern auch so für sich selbst in ihrem eigenen Leben. Und wir teilweise eben auch, finde ich, so ein bisschen, also diese Erzählung, Frauen waren immer unterdrückt und haben sich immer unterdrücken lassen oder sind dann irgendwie verrückt geworden und wurden in Anstalten gesteckt. Finde ich auch auf eine Art so ein bisschen arrogant, also so zu tun, als seien wir die Ersten, die das entdecken, dass man irgendwie für seine Freiheit kämpft. Das haben die immer gemacht, immer auf tatsächlich sehr ähnliche Weise wie wir, muss man sagen, was irgendwie schön ist, weil man sich ihnen nahe fühlt, dann natürlich deprimierend, weil man merkt, so viel ändert sich nicht, obwohl sich ganz viel ändert. Aber genau, also es ist so, ich fand es sehr schön zu sehen, wie nah man sich fühlen kann. Oder wie, ja, wie man irgendwie das Gefühl haben kann, dass eine Frau, die wirklich vor Tausenden von Jahren gelebt hat, dass sie am Ende genau die gleichen Sehnsüchte hat, genau die gleichen Ängste. Und selbst wenn der Rahmen ganz anderer ist, dass es sehr, man könnte eine Unterhaltung führen und man würde sich verstehen. Das irgendwie, das mochte ich. Also, dass es nicht nur die ganz Lauten sind, sondern auch die, mit denen man vielleicht auf einer Couch sitzen würde und versuchen würde, irgendeine Lösung zu finden für ein kleines Problem.
Oh, ich glaube, jetzt möchte ich dein Buch direkt nochmal lesen und mir immer vorstellen, dass ich mit jemandem auf der Couch sitze.
Für
Total
mich war das
großartig.
ein bisschen so. Ich hatte wirklich das Gefühl, das war so schön, weil das war auch während der Pandemie, wo man ja irgendwie doch so ein bisschen an Einsamkeit gelitten hat. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich so viele Freundinnen der Vergangenheit gefunden habe, auf eine Art. Also wirklich so. Ja, so Frauen, wo man echt so verblüfft war, wie nah man sich denen fühlen kann. Fand
Meine
ich gut.
Begeisterung für dein Buch, da bin ich ja jetzt nun nicht alleine, wie schon diese Massenaktion in der sehr kleinen Buchhandlung, also wirklich eine entzückende, wunderschöne Buchhandlung hier. Da war das schon deutlich, aber der Erfolg von deinem Buch, das ging ja schlagartig. Also es ist im November letzten Jahres erschienen und es ist inzwischen, verbessere mich, wenn ich was vergesse, nicht nur in Deutschland, sondern in Großbritannien, in den USA, auf Französisch. Also auf Englisch in zwei Ländern. Auf Französisch, auf Italienisch, auf Spanisch, Portugiesisch, Niederländisch, Taiwanesisch und Polnisch erschienen. Habe ich was vergessen?
Also es kommen noch ein paar. Also insgesamt haben wir jetzt 16 Länder.
Wow.
Was cool ist.
Und dann gibt es aber noch diese absolut großartige Aktion mit dem Hörbuch.
Ja.
Kannst du mir sagen, wie es dazu kam? Das ist ja unglaublich.
Ja, das Hörbuch ist wirklich fantastisch. Das kam, weil mein englischer Verleger, der großartig ist, bei Canongate Gate, das Buch eben auch freundlicherweise sehr gerne mag und eben diese sehr, sehr gute Idee hatte, die also eigentlich auf der Hand liegt, wenn man es dann mal gemacht und gesagt hat, das zu vertonen, aber eben nicht mit einer Leserin, sondern mit 101, weil auf Englisch sind es 101 Objekte, 101 Frauen, die quasi diesen 101 Geschichten ihre Stimme leihen. Und er hat wirklich fantastische Frauen auch zusammengebracht, muss man sagen. Also ich war letztes Jahr im März in England, als das Audiobuch rauskam und lief da durch die Straße und habe es mir nochmal angehört. Und dann kam plötzlich irgendwie so Kate Winslet Reading, bla bla bla. Und ich musste so lachen, weil es, also mir kam das sehr lustig und absurd vor, dass Kate Winslet einen Text von mir vorliest. Und nein, und das ist aber wirklich sehr toll. Also wir haben Kate Winslet, wir haben Margaret Atwood, Olivia Colman, Hannah Schigula, was mich wahnsinnig freut, und ganz viele, Virginie Efira, also sehr viele tolle Frauen. Wir machen auch ein kontinentales Audiobuch, nennen wir das. Das wird auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch sein. Da kommen noch mal ein paar andere Frauen dazu, was, glaube ich, auch sehr gut wird. Jan Kruger zum Beispiel macht mit in dem, also so. Und das ist aber so toll, finde ich, weil es eigentlich auch so auf eine Art die Idee von dem Buch ist. Also es ist wie so ein Chor von Frauen von heute, die eben wie in so ein Gespräch kommen mit einer Frau von gestern, finde ich. Also die so ihre Geschichte oder ihre Lebenswelt mal so ganz kurz nochmal aufscheinen lassen oder lebendig werden lassen, was total toll ist, finde ich.
Großartig. Also wenn man die Liste der Frauen liest, die dein Buch gelesen haben, ich bin fast vom Hocker gefallen. Helen Mirren steht noch auf der Liste, Sandra Hüller, unsere Oscar-Kandidatin und Katie Hessel. Und da war ich also voll starstruck. Das ist jetzt
Ja.
vielleicht nicht jedem ein Begriff, aber ich war ziemlich starstruck. Die hat nämlich auch eins meiner Lieblingsbücher geschrieben. Jetzt kommt die Klammer, die ich vorhin angekündigt habe. Ein sehr gutes Anschlussbuch, finde ich, an dein Buch, ist nämlich The Story of Art Without Men, das sie geschrieben hat. Wenn man also angefixt ist von deinen 100 Dingen, dann wäre das ein sehr gutes Buch, um weiterzulesen. Und vielleicht ist das mein Weihnachtstipp für dieses Jahr. Vielleicht schenkst du dir das selber, liebe Hörerin oder lieber Hörer. Da erzählt sie nämlich, und das hat mich, also dieses Buch, ich lese es in Etappen, weil dafür bin ich dann vielleicht nicht kunstaffin genug, dass ich das in einem Witsch durchlesen kann. Dann wird es für mich so monothematisch, aber da kann man immer wieder einsteigen, wie bei dir auch, und kann sich wieder ein, zwei, drei Künstlerinnen an durchlesen. Aber es ist so bereichernd, wenn man die Geschichte nochmal neu erzählt bekommt. Und man diese lästigen Männergeschichten einfach mal weg hat, sondern wirklich mal den Blickwinkel komplett anders dreht, genau wie bei deinem Buch, und wirklich einfach mal die ganze Kunstgeschichte aus einer ganz anderen Perspektive anschauen kann. Das finde ich, ich kann schwer in Worte fassen, was das mit mir macht.
Ja,
Das verändert was.
ich finde, das ist ja auch auf eine Art, weil wir ja immer nur bedauern eigentlich bisher, dass die Geschichte der Frauen so wenig aufgeschrieben wurde. Aber ich glaube, dass natürlich, oder wurde sie natürlich, aber eben mehr in so akademischem Rahmen vielleicht, aber ich glaube, auf eine Art kann man natürlich sich auch darüber freuen, weil dadurch, dass sie eben noch nicht, sagen wir, so aufgeschrieben wurde, dass sie jeder präsent hat in so einer sehr gefixten oder festgeschriebenen Form, haben wir natürlich auch tausend Möglichkeiten, die auf tausend verschiedene Weisen zu erzählen und eben unsere Weise zu finden, wie vielleicht eine weibliche Geschichtsschreibung wäre. Und ob die dann ohne Männer ist oder mit Männern, ist dann jedem überlassen. Aber auf jeden Fall, also ich finde das Buch auch sehr gut, finde ich, dass das eigentlich auch was sehr Schönes daran ist, dass, dass Frauen in der Geschichte bisher nicht so präsent oder auf jeden Fall nicht so präsent, wie sie in der Realität waren, vorkamen, dass wir die Möglichkeit haben, das echt noch so viel zu erforschen und aus so vielen verschiedenen persönlichen oder eben auch akademisch irgendwie vielleicht oder haltbaren Blickwinkeln zu uns anzugucken und uns die Vergangenheit eben auch einfach nochmal neu zu erzählen, was natürlich dann eben auch die Gegenwart verändert und die Zukunft und alles verändert. Und das ist ja auch sehr aufregend eigentlich, finde ich.
Hast du denn dein exzessives Hobby jetzt abgelegt oder ist es was, was du immer noch gerne machst, dem du immer noch frönst, wenn du irgendwo hinfährst, wenn du irgendwas liest, dass du spannende Details und Bonmots und Geschichten suchst, die du sammelst? Ist es immer noch was, was du machst oder sagst du, boah, 100 Objekte, das war schon echt ein Klopper und das hat mich sehr viel Zeit gekostet und ich brauche eine Pause?
Ja, unterschiedlich. Also gerade lustigerweise habe ich so eine Phase, wo ich tatsächlich nur noch Männer lese, fast, was sehr lustig ist. Nein, aber es ist tatsächlich trotzdem so, dass ich immer noch sehr viel, also ich lebe jetzt in Rom und da schreibe ich jetzt auch gerade über zwei so Künstlerinnen, die in den 70er und 80er Jahren in Rom waren und bin da so auf deren Spuren unterwegs und es ist schon so, dass das, glaube ich, das wird, also das war schon immer so und ich glaube, das wird schon auch immer eher so bleiben, dass ich immer nach so Frauengeschichten suche und nach den Details ihres Lebens. Also ich glaube, das wird sich jetzt nicht verändern, aber tatsächlich habe ich so ein bisschen trotzdem eine leichte Öffnung gerade wieder, was aber, glaube ich, auch gut ist. Ich meine, Frauen und Männer haben ja auch teilweise miteinander zu tun. Von daher ist das, glaube
Absolut.
ich, ja.
Absolut. Ich war auch in der Simone de Beauvoir-Ausstellung im Literaturhaus in München und da ist Jean-Paul Sartre und der sagt dann zu Simone, ja, aber es geht doch nicht ohne die Männer. Die Männer müssen doch auch mitmachen. Und so, oh ja, stimmt.
Aber das, ich fand in dieser Ausstellung, da gab es ja, meinst du dieses Video von diesem Alles Schwarzer Film? Da sind die ja in Rom. Also in einem Ding. Und das fand ich so toll. Ich habe das so geliebt, diesen Ausschnitt, weil ich habe da noch irgendeinen Text darüber geschrieben, weil das ist ja total verblüffend. Also ich meine, klar, die Doku ist über Simone de Beauvoir, dann, klar redet sie mehr als er, aber trotzdem ist Sartre ja Sartre. Und ich glaube schon, dass in der Realität Sartre einfach sehr viel mehr Platz eingenommen hat zu ihren Lebzeiten als Simone de Beauvoir. Und in diesem Video zu sehen, wie Simone de Beauvoir da so durch Rom spaziert, dann setzt sie sich an so eine Kaffeeterrasse, um sie rum sitzen an dieser Terrasse, was mich immer noch verblüfft in den 60er oder 70er Jahren, nur Frauen, was eigenartig ist, finde ich, als Bild, also dass man in Rom, was ja irgendwie doch ein sehr südländischer Ort ist, an dem eigentlich tatsächlich mehr Männer in Cafés sitzen als Frauen immer noch, nur Frauen sitzen, fand ich ganz toll. Und dann ist eben dieses Interview von ihr. Und sie redet und ist irgendwie so super selbstbewusst und er sitzt so daneben und guckt sie so bewundernd an, hatte ich so den Eindruck. Ich fand es so toll, weil er da ja auch schon relativ alt ist und so. Also man sieht so, dass sie auf eine Art, glaube ich, dann doch auch einfach in Alten oder so im Alter einfach dann plötzlich mehr Raum vielleicht sich auch zugestanden hat, als sie es vielleicht in jungen Jahren gemacht hat. Ich war früher ein großer Simone de Beauvoir-Fanatiker darum. Ich fand es ganz toll, dieser Film von Alice Schwarzer. Ich fand es sehr, sehr interessant, eben zu sehen, wie klein er da so sitzt und ihr zuhört.
Ich fand die ganze Ausstellung auch sehr gelungen. Also, die hat mich, ich bin noch keine so große Fanatikerin wie du, aber die hat mich ihr sehr nahe gebracht. Und ich finde, dieser Filmausschnitt, Der war so bereichernd, weil man sie dann nochmal richtig in Aktion gesehen hat, auch mit ihm zusammen und mit Alice Schwarzer. Ich meine, das ist so berühmt, dass sie da Kontakt hatte und da so mit ihr sprechen konnte. Und seitdem hängt sie auch in meinem Arbeitszimmer.
Ah, sehr gut.
Schaut mir immer zu.
Ja. Aber weil man ja auch sieht, dass hier so, also ich finde, man hat ja, glaube ich zumindest, irgendwie Simone de Beauvoir immer so als so sehr strenge mit ihrem Zopf, mit ihrem Dutt da und so, als so sehr strenge Frau im Kopf. Und ich finde, da sieht man irgendwie trotzdem, wie, ja, irgendwie, wie cool sie auch ist auf eine Art.
Ja, aber vielleicht auch gerade, weil die sehr junge Alice Schwarzer so dazwischen hockt, ja. Das fand ich so interessant, dass, also, ne, Alterswerk ist immer ein bisschen was anderes, aber damals war sie ja sehr, sehr aktiv und einfach sehr am Zahn der Zeit und durch diese Deutschland-Frankreich-Connection, die sie da hatte nach Paris, war sie da einfach an Dingen dran, wofür wir jetzt dankbar sein können, dass sie uns das so rübertransportiert hat. Und ich glaube, das hat so, das lockerte das auch so ein bisschen auf. Sie erzählt ja auch selber, dass sie dann da ankam, als sie die getroffen hat und sie hatte so einen kurzen Rock an und dann fühlte sie sich auf einmal so unpassend, obwohl das halt die Mode war. Und das stelle ich mir alles ziemlich lustig vor. Da sieht man ja auch sich selbst irgendwie in jungen Jahren, wo man versucht reinzupassen und dann ältere Menschen trifft und denkt, oh Gott, jetzt habe ich das angezogen. Jetzt, das, da habe ich jetzt überhaupt keine Kredibilität in diesem Outfit, wie bescheuert, worüber man sich vielleicht vorher keine Gedanken gemacht hat. Aber ja, das war wirklich eine großartige Ausstellung. Aber ich frage natürlich auch, ob du da noch dran bist an so Geschichten, weil ich mich mit ein, zwei Freundinnen ausgetauscht habe und meinte, ihr glaubt nicht, mit wem ich sprechen werde. Oh mein Gott. Und dann kam sofort, schreibt sie eine Fortsetzung. Frag sie sofort, ob sie eine Fortsetzung schreibt. Also ich sag's mal so, wir wären bereit.
Okay, wie schön. Leider nein. ich schreibe eine Fortsetzung von der Teller tatsächlich. Also eine, aber da geht es dann jetzt wirklich gar nicht mehr um das Objekt. Also ich löse mich von meinen Objekten und laufe frei. Aber es geht um das Verhältnis von Frauen zu Essen, was ja, habe ich den Eindruck, gerade eh so ein relativ präsentes Thema ist, und eben zu Lust und wie viel man sich davon zugesteht, und wie das auch historisch so ein bisschen mit Angst und Schrecken verbunden wurde. Genau, da bin ich jetzt eher dran. Aber vielleicht irgendwann in der Zukunft, wer weiß. Also, weil es ist tatsächlich so, dass diese 100 Objekte, ich glaube, das sage ich auch in der Einleitung, hätten auch wirklich easy 200 sein können oder noch mehr. Weil als ich angefangen habe, dachte ich so, boah, 100, vielleicht ist das ein bisschen krass, vielleicht übernehme ich mich da total und finde einfach keine. Und als ich dann angefangen habe, zu recherchieren und eigentlich immer mehr im Laufe der Zeit, habe ich so viele Sachen gefunden, die ich so toll fand und auch viel skurrilere Objekte als die, also die, die jetzt drin sind, sind teilweise skurril, aber jetzt, ich habe auch versucht, dass es nicht zu überfordernd ist mit der Skurrilität, aber man hätte tatsächlich da noch sehr, sehr viel mehr machen können und sehr viel tiefer gehen können in Details, glaube ich. Also vielleicht irgendwann, gerade nicht, aber ich werde es mir merken. Ich freue mich, dass immer noch Bedarf ist. Ich glaube, was natürlich super interessant wäre, aber das müsste dann nicht ich schreiben, sondern jemand anderes, wäre das Gleiche zu machen für Frauen und für andere Kulturräume. Weil es ist natürlich super westlich, einfach aus dem Grund, dass ich was machen wollte, was wirklich sehr persönlich ist und wo ich wirklich das Gefühl habe, dass ich da jetzt nicht von oben drauf gucke, sondern dass ich damit irgendwie relaten kann. Und darum habe ich mich schon eher auf eben Kulturräume beschränkt, die ich auch einfach kenne und verstehe und wo ich das Gefühl habe, das wird jetzt kein Klischee. Aber ich fände es super interessant, wenn man das für Asien machen würde. Ich glaube, es wäre, also du hast ja gesagt, zum Beispiel, das Buch wurde jetzt in Taiwan übersetzt. Ich habe jetzt irgendwie auch einen Preis gewonnen, was total absurd ist da. Und habe dann eben auch bei dieser Preis, ich musste so ein Preisvideo machen und habe dann auch gemeint, dass mich total interessieren würde, was natürlich die für Objekte. Das wären ja ganz andere und ganz andere Geschichten und ein ganz anderer Blick auf die Welt und was Frau sein überhaupt bedeutet und so weiter. Ich glaube, das wäre super spannend oder Ich glaube, in Afrika wäre es dann schwieriger, weil es natürlich auch so disparat ist und die Quellen ganz anders irgendwie sind. Aber für Asien, glaube ich, wäre es machbar und es wäre, glaube ich, irre interessant. Also, aber das müsste dann jemand anders machen.
Ja, das stimmt. Herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall für den Preis.
Und sehr
Und ich
lustig.
kann mich auch in Geduld üben. Also ich habe Bock auf sowas mit skurrileren Objekten. Ich bin bereit, wenn du es bist.
Sehr schön,
Aber
das freut mich.
Essen und Frauen, da hast du wirklich ein gutes Thema dir geschnappt, weil auch nicht zuletzt sei der Teller. Das ist was, was mich auch umtreibt, was wahrscheinlich alle umtreibt. Und ich habe es dir, glaube ich, im Vorgespräch kurz erzählt, dass ich ja noch einen zweiten Podcast habe über Kochbücher. Und allein da bin ich immer schon so hin und her gerissen, weil einerseits liebe ich Kochen und Backen und gleichzeitig fremdle ich immer total damit, weil ich denke, das ist so die Hausfrauenrolle, das ist dieses, ich schenke meine Liebe durch Essen und stundenlang in der Küche stehen. Food is my love language. Ich muss immer für alle sorgen. Ich mache keinen Mittagsschlaf, sondern ich koche Mittagessen für die ganze Familie. Und auf der anderen Seite denke ich so, aber es ist mein Interesse, es macht mir Spaß. Offensichtlich ist es auch was, wofür andere Frauen Interesse haben. Ansonsten würden wir alle einfach jeden Montag Nudeln, jeden Dienstag Kartoffeln, jeden Mittwoch Reis und jeden Freitag Fisch essen. Das ist möglich, ja, aber wir versuchen ja immer vielfältig und ausgewogen zu kochen, neue Sachen auszuprobieren, kaufen uns witzige Zeitschriften, wo lustige Rezepte drin sind. Und ich habe ein ganz interessantes Gespräch geführt mit einer ganz tollen Frau, mit Katharina Seiser, die Kochbücher schreibt. Und habe sie das auch gefragt, weil sie in ihrer Vita immer wieder auch so feministisch rüberkommt und sehr, sehr stark. Und habe gesagt, das zerreißt mich. Und dann meinte sie, sie kann das gut verstehen. Als sie aufgewachsen ist, war Kochen das Unfeministischste, was man sich vorstellen kann. Und das höre ich immer wieder von vielen Frauen. Es gab eine Zeit, da war das verpönt, da wurde das ausgelagert und oder mit Tiefkühlkost irgendwie ausgeglichen, dass irgendwie jeder was zu essen hat. Aber sie sagt, für sie ist es absolute Autonomität, weil sie absolute, weil sie absolut selbst bestimmen kann, was sie sich zuführt, weil sie, wenn sie selbst kocht, kann niemand anders bestimmen, was in ihren Körper kommt. Und das fand ich einen interessanten Ansatz. Da muss ich auch noch eine Weile drüber nachdenken, weil das natürlich komplett konträr ist zu dem, wie die klassische feministische Literatur bis jetzt mit Essen umgeht. Weil das ist ja schon ein echt sehr weites Feld,
Ich
Essen.
glaube, also es stimmt natürlich, dass ich glaube, so eben der Feminist, also so die zweite feministische Welle, so der 70er Jahre, dass es da wirklich so war, Kochen ist geht gar nicht und ist irgendwie eben mit der Häuslichkeit verbunden, mit der Care-Arbeit, mit eben so einer Form von gefesselt sein an Herd und Heim. Ich glaube, das ist natürlich in Deutschland, wo dieses Hausfrauenbild auch noch länger präsent war als jetzt in anderen Orten, als jetzt zum Beispiel in Frankreich, dass es da auch eben viel mehr noch so diesen leichten Horroraspekt hat. Also in Frankreich ist es schon wirklich sehr anders. Also da kann auch jeder in unserer Generation kochen und da ist es wirklich keineswegs irgendwie ein feministischer Akt zu sagen, ich weiß nicht, wie man Eier kocht oder so. Was es, glaube ich, eben teilweise schon war in dieser 70er-Jahre-Welle. Also zum Beispiel Simone de Beauvoir hatte keine Küche aus quasi feministischem Grund. Also so, man geht einfach immer raus und lässt sich bedienen. Ich glaube mittlerweile, und das ist auch schon so ein bisschen die Idee, und dann muss man natürlich auch sagen, dass das ja auch verbunden ist auf eine Art mit dann dieser Feminismus, der ist irgendwie so, man geht weg von allen quasi weiblichen Attributen auch des Körpers, also so dieses ganz dünn sein, super mager sein, eigentlich nicht essen wollen, essen nicht mögen, so. Ich glaube, dass das ja schon. Also, ich will das auch gar nicht bewerten, aber ich würde jetzt trotzdem sagen, es ist ja trotzdem eine Art des Feminismus, die sich sehr an eben männlichen Werten orientiert. Also Männer können nicht kochen, also dürfen Frauen auch nicht kochen können, weil sonst sind die an dieser männlichen Welt irgendwie nichts wert und können irgendwie an diesem System nicht mitspielen, was ja kompletter Blödsinn ist, weil einfach das System bescheuert ist. Und ich glaube, dass eben diese Form von sich allem Genuss auf eine Art, also sich so von Genuss wegdrehen, also irgendwie, und weil Essen ist ja Genuss und Kochen ist ja eigentlich auch was Schönes und zusammen kochen ist was Schönes und zusammen essen ist was Schönes und eben sich davon irgendwie so abzuwenden ist meiner Meinung nach, es gilt natürlich wirklich nur für mich und für niemand anderen, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das besonders zielführend ist oder dass das, ich glaube, das ist einfach nur eine Form der Anpassung an eine Welt, die vielleicht einfach anders gemacht werden sollte oder anders erfunden werden sollte. Es gibt eben in den Ende des 19. Jahrhunderts gab es in England so eine Autorin, die hat ein Buch geschrieben, das heißt Diary of a Greedy Woman. Und da meint sie, und es ist eben so eine Art, so ein bisschen so eine Vorläuferin von MFK Fisher, die eben so kleine kurze Geschichten geschrieben hat über Essen und Kochen, so die triumphierende Tomate und so Sachen. Und die meinte, es ist super lustig auch einfach, und die meinte, sie versteht überhaupt nicht, warum die Frauen so schreiend auf der Straße stehen für das Wahlrecht, aber sich eben eins der ja doch Grundrechte des Menschseins, nämlich das Recht auf Genuss, dass sie das offensichtlich gar nicht tangiert. Also, dass sie, und dann sagt sie eben auch, die Frauen stehen immer in der Küche, und kochen, aber scheinen mit dem Essen selbst eigentlich nur Unlust zu verbinden. Aber weil man ihnen eben auch beigebracht hat, und das so ein bisschen, also das kommt ja auch schon im Teller vor und wird jetzt nochmal so ein bisschen breiter, weil man Frauen einfach beigebracht hat, sich selbst zu kasteien, weil man Frauen beigebracht hat, das ist jetzt sehr generell gesagt, aber also so, eben ihrer eigenen Lust gegenüber so ein bisschen misstrauisch zu sein, Angst davor zu haben. Also es gibt dann im 19. Jahrhundert auch diese ganzen Vampirinnen, die eben so ein Sinnbild sind für die weibliche Lust und die natürlich fatal endet. Und also so, also man macht den Frauen und den jungen Mädchen eben Angst damit. Und ich glaube, dass eben dann so diese Idee, Kochen als, also dass man Kochen eben nur als für andere Sorgen sieht, ist, wie du ja auch meintest, wie die Autorin meinte, ist ja eigentlich total falsch, weil man kocht ja auch für sich selbst und man kocht, weil es schön ist, mit frischen Sachen rumzumachen, weil es besser schmeckt als irgendwas aus der Tiefkühltruhe, weil es einem meistens auch besser tut und so weiter. Also ich glaube aber, dass sich das auch verändert. Also ich habe den Eindruck, dass so diese Idee, dass man das oder diese Angst, dass man sich in so klassische Rollen begibt, wenn man Dinge tut, die vermeintlich mit diesen klassischen Rollen verbunden sind, dass sie vielleicht, also die ist natürlich noch da und die hat, glaube ich, jede von uns. Aber ich glaube, dass sie langsam schwindet, weil das ist ja eigentlich fast wie so ein, also ich finde es schon interessant, wie wir also 2024, bald 25, in einer im Westen, also in Deutschland, Frankreich, wie auch immer, in Orten, wo wir ja wirklich Freiheit haben und eigentlich nur noch natürlich ganz viele Unterdrücke auf ganz vielen Ebenen passieren, aber trotzdem eigentlich trotz sehr viele Möglichkeit haben, uns unser Leben auszusuchen, dass wir aber immer noch so heimgesucht werden von diesen Gespenstern von früher. Also, dass wir, glaube ich, also ich habe das gemerkt, als ich geheiratet habe, wurde ich plötzlich so heimgesucht von so Gespenstern, die meiner Lebensrealität überhaupt nicht entsprochen haben, aber so Ängste, dass ich plötzlich in so Rollen stecke, mit denen ich nichts zu tun habe, in denen ich nie gesteckt habe. Aber das sind wie so Geister, die plötzlich kommen und sich auf den Rücken von den Frauen setzen. Und ich glaube, das passiert eben beim Kinderkriegen, darüber schreiben ja auch ganz viele Frauen. Und das passiert aber dann vielleicht auch in so kleinen Momenten, wie ich sitze in der Küche und koche. Ich koche eigentlich total gerne, aber mein Freund oder Mann oder was auch immer sitzt auf der Couch. Und plötzlich hat man dieses Bild im Kopf und ist so, oh Gott, was passiert hier? Ich muss hier schnell raus. Obwohl es ja gar nicht so ist. Also ich finde es ganz interessant, wie stark diese Ängste und wie stark eben auch diese Vergangenheit und Aber auch die Bilder, die ja manchmal auch gar nicht stimmen. Darum ist es, glaube ich, ganz wichtig, die manchmal auch irgendwie trotzdem noch mal so, also da genau reinzugucken in den Alltag, wie war der denn wirklich? Weil wir haben ja so stereotype Bilder und die sind dann so Schreckensbilder, aber vielleicht, wenn man wirklich reingucken würde und es nicht nur so ein Still wäre, sondern so ein ablaufender Film, würde man merken, okay, aber danach ist irgendwas super Schönes passiert und es war vielleicht gar nicht so schrecklich. Also so, sehr lange Antwort.
Zu einem sehr komplexen Thema, insofern absolut gerechtfertigt. Aber das stimmt
Ja.
schon, eigentlich sind wir da unglaublich unfrei und zwar in vielerlei Hinsicht. Und ich glaube auch, dieses Aufopfern also Liebe zu geben durch Essen, das ist ja wirklich ein Motiv, das sich durch vieles zieht, aber gleichzeitig opferst du dich auch in die andere Richtung, wie selten ich was koche, was meinem Appetit entspricht, also worauf ich eigentlich Lust hätte, weil ich ja irgendwas kochen muss, was irgendwie allen schmeckt, dass ich wenigstens vielleicht nur eine Extrawurst machen muss für den einen, der in der Familie irgendwie nur komische Sachen isst. Das ist schon sehr speziell und da brauche ich auch persönlich immer wieder so, also Kochbücher zum Beispiel. Ich habe ein Kochbuch, da sind kleine Rezepte für eine Person. Und ich war erst so befremdet und dachte so, was soll ich damit? Was sind das für Gerichte? Und dann habe ich angefangen und habe mich unglaublich verliebt und auch wieder in meinen eigenen Appetit verliebt und habe so viel drüber nachgedacht, was wir essen, was wir uns erlauben, was wir auch zu uns nehmen, von dem wir denken, dass wir es zu uns nehmen sollten. Also, was ist gesellschaftlich gerade das richtige Essen? Ich trinke im Moment keinen Kaffee übrigens. Ich trinke nur noch Matcha Latte. Und jedes Mal denke ich so, okay, mache ich das jetzt wirklich, weil ich das Gefühl habe, dass ich zu nervös werde, wenn ich Kaffee trinke und Sorge habe um meinen Nachtschlaf? Oder mache ich das, weil das jetzt gerade in ist? Dabei habe ich meinen Matcha-Besen wirklich schon sehr lange. Und genauso habe ich eine Zeit lang nur Sojamilch getrunken, weil ich, naja, im Prinzip war es eine Art Essstörung, dass ich dachte, ich hätte eine Laktoseintoleranz, was ich überhaupt nicht habe. Aber ich glaube, da gibt es viele kleine Sachen. Esse ich gerade nur den Kardashian-Salat, weil das ist gerade in, will ich Dubai-Schokolade, weil alle essen Dubai-Schokolade, davon esse ich aber nur ganz wenig. Oder ich esse dann ganz viel und kokettiere damit. Haha, ich habe eine ganze Tafel Schokolade gegessen. So, da schwanken wir immer zwischen diesen Extremen, aber alles davon ist eigentlich unfrei. Und das ist so komplex und völlig irre.
Ja, so ein breites Thema. Und ich glaube, eben so ein Thema, also ich habe dann auch gemerkt, als ich mit Freundinnen darüber geredet habe, dass wirklich jede, also ja, dass einfach leider, muss man sagen, wirklich fast jede Frau sich mit dem Essen sehr beschäftigt. Ich glaube, mittlerweile auch tatsächlich viel mehr Männer und auch junge Männer und so weiter, was ja eigentlich auch sehr interessant ist. Aber da gibt's so viel zu sagen und der Teller konzentriert sich, glaube ich, oder weiß ich, weil ich habe es ja geschrieben, konzentriert sich tatsächlich noch so ein bisschen mehr auf eben, wie du auch erzählt hast, also wie man quasi versucht hat, Frauen abzulernen, wenn man das so sagen kann, oder zu verlernen, ihren Genuss und ihren Appetit zu spüren oder eben dazu ein irgendwie normales Verhältnis zu haben und ihnen so ein bisschen angefangen hat, Angst zu machen davor. Und es gibt aber eben dann auch, und das soll eben jetzt so ein bisschen präsenter sein, sehr viele Frauen, die eben auf eine Art, weil ich glaube, dass dieser Feminismus, der sagt, Kochen und ist schlecht und nicht so gerne essen, ist auch irgendwie ganz cool, dass das so ein bisschen so ein Feminismus ist, der diesem männlichen Blick auf den Leim gegangen ist, muss man sagen. Und das seiner Lust nachzugehen und auch so, wie man es, wie es halt gerade ist und mal mehr und mal weniger und mal so, dass das tatsächlich, finde ich, was sehr Feministisches ist. Und da gibt es eben auch ganz viele Frauen, die das auch schon seit dem 19. Jahrhundert propagieren. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil ich glaube, das hört man auch nicht so viel. Und ich glaube aber, dass man eben auch nicht versteht oder so sehr im Kopf hat, dass es wirklich ein Konstrukt ist. Also, weil ich deute das so ein bisschen an in dem Buch, aber ich war, als ich Teenager war, sehr schlimm magersüchtig und habe immer oder fand immer so diese Erklärung, junge Frauen machen das, um schön zu sein, und junge Frauen machen das, weil sie irgendwie mit den Schönheitsidealen, weil sie irgendwie denen nacheifern wollen, hat mich echt schon damals irgendwie mit meinen 28 Kilo irgendwie so wütend gemacht, weil ich so dachte, so Leute, ich sehe aus wie eine Horrorfigur. Also ich meine, seid ihr eigentlich dumm zu denken, dass das irgendwas mit Schönheit zu tun hat? Ich meine, da geht es wirklich so um ganz andere Sachen, aber ganz bestimmt nicht darum, dass man schön sein will. Also ich glaube, es geht ja viel mehr darum, dass man, also es ist ja eine wahnsinnige Aggression gegen die Gesellschaft. Also magersüchtige Frauen sind sehr, sehr selten schön. Die sehen meistens ziemlich schlimm aus. Und darum fand ich eben interessant, mich zu fragen, worum geht es denn da wirklich? Also gegen was versucht man denn da, mit natürlich den ganz falschen Mitteln, muss man sagen, aber anzukämpfen, und was versucht man da auf eine Art auch zu zerstören? Und fand eben interessant zu sehen, dass eben diese Verbindung von Frauen zu Essen sehr stark wurde, vor allem im 19. Jahrhundert und mit der Hausfrau, wie wir auch gesagt haben vorher. Und junge Frauen eben zu der Zeit, die Magersucht, die damals eben so relativ stark wurde, auch eben im bürgerlichen Kreis eher, als, ja, als eine Art Waffe zu nutzen, die natürlich überhaupt nicht funktioniert hat, aber trotzdem. Und wie sehr eben auch diese Selbstkasteiung, die wir alle, glaube ich, so in mal mehr, mal größerem Maße in uns haben, und mit dem Alter wird es bestimmt auch anders, habe ich so den Eindruck, dass, oder hoffentlich, je nachdem wahrscheinlich, aber dass so diese Idee, dass man irgendwie permanent sich beobachten muss, weil irgendwie die eigene Lust oder der eigene Appetit wie so ein wildes Tier ist, dass man unbedingt irgendwie versuchen muss, im Zaum zu halten, weil sonst passiert was ganz, ganz Schlimmes. Oder sonst ist es ganz peinlich und so, dass es eben was ist, was eingeschrieben wurde, durch Mythen, durch Literatur, durch eben Dinge, wie du gesagt hast, was man erzählt hat, dass man gesagt hat, wenn eine Frau wahnsinnig gerne isst, wenn sie gerne Fleisch isst, wenn sie gerne Brot mit Butter isst, dann heißt das, dass sie einen ganz starken sexuellen Appetit hat. Und das war natürlich nicht besonders positiv gemeint, sondern das war extrem entblößend, extrem peinlich. Man hat sich dafür geschämt. Es konnte sogar irgendwie problematisch werden für die Zukunft und so weiter. Und dass man eben wirklich ganz gezielt, bestimmt auch relativ bewusst, den Frauen beigebracht hat: Haltet euch zurück, macht euch klein, wollt nicht zu viel, weil Essen ist ja auch Ausdruck von allem anderen. Und genau, nehmt das Leben mit mäßigem Appetit, und dann seid ihr schön, und dann seid ihr toll, und dann seid ihr angenehm für alle anderen, und dann kriegt ihr auch einen Platz am Tisch. Aber wenn ihr jetzt kommt und irgendwie alles aufesst, dann werdet ihr wieder in die Küche verfrachtet.
Ja, möglichst
Also.
unauffällig, möglichst mittel. Nicht zu groß, nicht zu klein, nicht zu dick, nicht zu dünn, nicht zu laut,
Genau.
nicht zu leise,
Weil auch
irgendwo.
nicht zu leise. Also ich glaube, dass eben schon auch wichtig ist, dass man nicht, dass man, also zu leise, was ja zum Beispiel Magersucht ist, ist zu leise, ist zu dünn, ist zu viel in die andere Richtung, ist auch nicht gut. Also das findet dann auch niemand lustig. Also es ist eben so, ja, so sich gut anpassen einfach. Also nicht, nichts zu viel und nichts zu wenig, und einfach so, dass man da ist, irgendwie angenehm ist, angenehm anzugucken, angenehm anzuhören, aber dann eben auch seine Klappe hält, wenn es sein muss. Also so, ja, die gute Balance finden.
Ich meine, der Appetit verändert sich ja allein schon zyklisch. Durch die verschiedenen Jahrzehnte verändert er sich auch noch mal. Wie gesagt, ich trinke keinen Kaffee mehr, sonst bin ich echt zu gereizt, zu aufgeregt im Moment.
Gerade kein Alkohol mehr.
Aber bitte?
Experiment. Ich trinke gerade keinen Alkohol mehr.
Ja, das habe ich mir, also aus verschiedenen Gründen mache ich das auch gerade nicht und finde es eigentlich eher befreiend. Aber das ist auch gerade wieder so ein Trend. Und dann denke ich wieder, ist es jetzt wieder, weil ich so einem Trend mitmache, weil das jetzt alle machen. Andererseits ist es auf jeden Fall nicht der schlechteste Trend.
Ja, absolut. Naja, aber es stimmt schon, es sind alles irgendwie Trends, aber. Ja, manche Trends sind ja auch gar nicht so doof. Also Trend ist ja auch nicht per se schlecht, aber klar, es kommt natürlich darauf an, was der Grund ist, aus dem man diesen Trends folgt oder nicht folgt.
Das ist
Oder ich glaube,
absolut richtig.
es kommt natürlich auch einfach immer darauf an, wie radikal. Ich glaube, dass das echt so ein bisschen so eine Frage ist. Es ist ja auch fein, wenn man irgendwie vegan oder vegetarisch oder laktosefrei oder whatever. Aber wie, wenn man sich damit gut fühlt, warum nicht? Ich glaube, die Frage ist halt eben, wie viel Raum nimmt das einem Kopf? Wie sehr hat man das Gefühl, dass das ist, was einen zu einer guten Person macht, und so weiter. Also ich glaube, das ist ja eher, dass das dann eher ein Problem ist und gar nicht so die Sachen an sich, sondern mit wie viel Obsession man das dann quasi betreibt oder eben nicht.
Ja, oder Kontrolle. Das ist ja auch immer ein schönes
Ja.
Wort, was da mit reinspielt. Ich habe über nicht viel Kontrolle, aber ich kann kontrollieren, was ich esse, was ich trinke und wie dick oder dünn ich bin. Also zumindest ist es ja
Ja.
die Illusion, die man sich dann gibt. Wie lange müssen wir denn noch warten, bis wir dein nächstes Buch lesen können oder vorbestellen können in besagter Buchhandlung?
Das ist eine sehr gute Frage, wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich habe
Das
nämlich
macht überhaupt nichts.
tatsächlich dadurch, dass die Dinge so viel in anderen Ländern und eben auch vor allem in England und in Italien sehr gut liefen, habe ich tatsächlich sehr viel Zeit damit verbracht, das Buch zu bewerben, was auch sehr schön war. Und bin jetzt gerade erst wieder so im richtig guten Schreibmodus.
Aber wenn
Genau.
man dir was gönnen will, dann ist es, dass wenn man so einen Knallerbuch schreibt, dass man das dann auch genießt und auch genießt, damit auf Reisen zu sein und es vorzustellen und bewundernde Menschen zu treffen, die fasziniert sind, so wie ich, dass du so ein wirklich großartiges Buch geschrieben hast.
Danke, das ist sehr
Ich
nett.
übe mich in Geduld, aber ich habe für alle HörerInnen noch eine Überraschung. Und zwar, ich verlose ein Exemplar, ich darf ein Exemplar von Der Teller von Annabel Hirsch verlosen, erschienen im Residenzverlag. Schau einfach in die Shownotes für alles, was du wissen musst, um an ein Exemplar zu kommen. Liebe Annabel Hirsch, ich bin immer noch ein bisschen starstruck, ich gestehe es, aber es ist ein bisschen besser geworden.
Gut.
Ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, in den Podcast zu kommen.
Danke für die Einladung. Ich hoffe, ich habe nicht zu wirres Zeug erzählt.
Auf keinen Fall. Sehr interessantes und intelligentes Zeug und ich habe auch nichts anderes erwartet.
Sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ich hoffe, der Teller ist als Weihnachtsgeschenk eigentlich ganz lustig, weil man ja
Ich
so
habe
viel
mir, das ist
Presse.
eine lustige Geschichte, weil ich habe ja dann die Dinge gelesen und dann habe ich gesehen, dass der Teller kommt und dann habe ich der Teller bestellt und habe es einpacken lassen. Liebe Grüße an die Buchhandlung Taube, in Geschenkpapier und habe es mir selbst unter den Weihnachtsbaum gelegt.
Ah, wie schön, perfekt.
Also hundertprozentige Selbstbestimmung. Wer Kontrolle über ein fröhliches Gesicht am Weihnachtsabend haben möchte, der, die ist schlau und besorgt sich immer, das mache ich ab jetzt seit längerem schon immer, dass ich mir ein schönes Buch aussuche in der Vorweihnachtszeit. Und das kaufe ich mir selbst und lasse es verpacken und lege es mir selbst unter den Baum. Und dann ist es aber schon so lange her, dass ich es vergessen habe und sage dann, oh mein Gott, das ist genau das Buch, das ich mir gewünscht habe.
Ah, das ist eine sehr gute Idee.
Ja.
Werde ich jetzt auch machen. Ah ja, perfekt. Stimmt, weil man kriegt ja oft viele Sachen geschenkt, die man ganz nett findet, aber gar nicht unbedingt haben wollte. Darum ist gut, wenn man sich selber kleiner Joker quasi unter den Baum legt.
Ja. Ich kann auf jeden Fall immer glücklich ins Bett gehen und mich freuen. Und die Kunst ist aber dazwischen zu vergessen, dass man sich das Buch schon gekauft hat.
Werde ich mir merken.
Ich danke dir sehr. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Schreiben.
Dankeschön.
Ich übe mich in Geduld und freue mich trotzdem auf dein nächstes Buch, denn ich weiß, dass es kommen wird, weil du schon dran schreibst. Großartig.
Es wird kommen, auf jeden Fall.
Das war der Podcast Die Leserinnen. Redaktion und Moderation Christina Häusler. Produktion Christina Häusler. Musik Bernie Meyer. Danke fürs Zuhören.